Die Teilen der Gesellschaft.
Kulturen des Teilens.
Von Dirk Asendorf.
Ein ganz normaler Abend in Hongdae, einem der vielen Ausgehviertel in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Die Kneipen und Restaurants sind rappelvoll, Studentengruppen der nahen Universität quetschen sich durch die steilen Sträßchen, quietschbunte Lichterketten erleuchten die Szenerie. Fast jeder hält ein Smartphone des koreanischen Weltmarktführers Samsung in der Hand, blickt auf den kleinen Bildschirm und wischt mit schnellen Fingern darüber. Park Won-soon ist der Bürgermeister der 10-Millionen-Metropole.
Seoul ist in den letzten 6 Jahren zur führenden IT-Stadt der Welt geworden. Diese Erfolgsgeschichte war nur möglich, weil hier so viele Menschen auf so kleiner Fläche zusammenleben. Wir sind überall vernetzt. Ständig ist ein WLAN verfügbar, das wir gemeinsam nutzen. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl, wie wir es aus dem Dorf kennen. Mit moderner Informationstechnik bringen wir es jetzt auch in die Großstadt. Sogar Lebenserfahrung können wir so teilen und unsere Geschichte.
Schon 2012 hat Park seine Stadt zur weltweit ersten Sharing City erklärt. Alle 25 Distrikte beraten seitdem regelmäßig über konkrete Projekte und verteilen Fördergelder. Leihläden für Werkzeug, Kinderkleidung und Bücher sind so entstanden. Per App geteilte Anwohnerparkplätze, Carsharing-Stationen, Übernachtungsvermittlungen und ein Internetportal, das über alle Sharing-Angebote informiert.
Koreas Metropole Seoul hat sich ganz offiziell an die Spitze einer weltweiten Bewegung gesetzt, die das Teilen gegenüber dem Besitzen propagiert. In San Francisco, Berlin, Amsterdam oder Wien ist die Sharing-Szene zwar größer, doch die politische Anerkennung lässt noch auf sich warten. Dabei ist die Idee keineswegs neu. Schon vor Jahrhunderten halfen sich Großfamilien und Dörfer untereinander, nutzten Geräte und Ressourcen gemeinsam. Heute können auch Menschen etwas teilen, die sich noch nie begegnet sind. Das Internet macht es möglich. Persönliches Vertrauen wird dabei durch technische Bewertungssysteme ergänzt. Es ist eine globale Erscheinung, doch ihre Wurzeln und Ausprägungen unterscheiden sich von Kultur zu Kultur. Im kalifornischen Silicon Valley dominieren weltweit operierende Internetunternehmen wie die Unterkunftsvermittlung Airbnb oder der Taxivermittler Uber. Sie erwirtschaften Milliardenumsätze mit der Organisation des Teilens. Im alten Europa propagiert eine lebendige Sharing-Szene unkommerzielle Leihläden, Tauschringe und Gemeinschaftsunternehmen. Und Koreas Hauptstadt versucht mit Sharing-Projekten vor allem, dem Leben in der anonymen Megastadt etwas menschliche Nähe zu bescheren.
Wiedergewinnung von lokalen Bindungen, Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl, das sind die Oberziele der Sharing City Seoul. Ein zentrales Projekt ist die Vermittlung von Wohngemeinschaften zwischen vereinsamten Alten mit leeren Zimmern und mittellosen Studenten auf Wohnungssuche. Erst als zweitrangige Ziele werden genannt, das Schaffen neuer Arbeitsplätze, die Förderung eines nachhaltigen Konsums, Abfallvermeidung, Umweltschutz. Der Anspruch ist alles andere als bescheiden. Eine Stadt, in der jeder glücklich wird.
What is its next goal? It's to become a city where everybody is happy.
Süßliches Geklimper gehört meist dazu, wenn in Südkorea positive Botschaften verbreitet werden sollen. Und die gibt es in diesem Werbefilm für die Sharing City Seoul gleich im Dutzend. Um die internationale Aufmerksamkeit zu erhöhen, hat die Stadtverwaltung ihn auch auf Englisch veröffentlicht.
There will be a library within 10 minutes walking distance from every corner of the city.
Von jedem beliebigen Punkt der Stadt aus wird die nächste Bibliothek nicht weiter als 10 Minuten entfernt sein. Alle Bibliotheken werden vernetzt, alle Bücher sind dann überall zugänglich. Die ganze Stadt wird eine große Bibliothek.
Am offenen Bürgermikrofon können wir zu jedem Thema unsere Meinung sagen.
Immaterielle Güter wie Wissen oder Ideen sollen geteilt werden, wie auch materielle. Gärten zum Beispiel.
Die Menschen verwandeln städtische Grundstücke in kleine Farmen. So können wir hier die grüne Natur spüren und unseren Nachbarn helfen, indem wir verkaufen, was wir angebaut haben.
Bislang ist all das mehr Wunsch als Wirklichkeit. Anders als in den USA oder in Europa ist die Sharing-Idee in Korea nicht in kleinen Start-up-Unternehmen oder sozial engagierten Projekten an der Basis entstanden. Ein besonders motivierter Bürgermeister hat sie von oben verordnet und setzt jetzt darauf, dass ihm die Bewohner seiner Stadt folgen. Womöglich entspricht ein solches Vorgehen der stark konfuzianisch geprägten südkoreanischen Kultur am besten, meint der Bonner Wirtschafts- und Sozialpsychologe Detlef Fettchenhauer.
Der Konfuzianismus ist ja eine extreme Leistungsethik, bei der es eben darum geht, dass der Einzelne versucht, möglichst perfekt zu funktionieren, möglichst gute Leistung zu bringen und dafür dann letztendlich auch individuell quasi das Lob und auch die Belohnung behalten kann. Südkorea ist ein sehr, sehr erfolgreiches Land und die Südkoreaner sind halt eben auch darum bemüht, ihre Modernität einerseits zu verknüpfen mit ihren traditionellen Wurzeln. Und da passt so die Idee einer Sharing Economy eigentlich ganz gut rein, dass man halt einerseits versucht, möglichst am technischen Fortschritt zu partizipieren, möglichst innovativ zu sein und andererseits aber eben anders als vielleicht in den USA Wohlstand nicht durch materiellen Besitz definiert ist, sondern eben auch dadurch, dass man Ressourcen miteinander teilen kann.
In westlichen Gesellschaften ist Glück eng mit Selbstbestimmung verknüpft. Es wird vor allem als individueller Zustand verstanden. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist das Streben nach Glück, the pursuit of happiness, sogar ein Grundrecht. Ganz anders in Ostasien. Dort kann der Einzelne nur glücklich sein, wenn alle glücklich sind.
And we have built a community that cares more about each other.
So haben wir eine Gemeinschaft geschaffen, in der sich jeder um jeden kümmert.
To become a city.
Damit wir eine Stadt werden, in der jeder glücklich ist.
Seoul
hört auf seine Bürger und löst damit Schritt für Schritt seine Probleme.
Alle sollen mitreden, auch die Kinder, sagt der Chef der Stadtverwaltung am Ende seiner programmatischen Rede und bittet um Applaus für eine aufmerksame kleine Zuhörerin in der ersten Reihe.
Am besten ist es, wenn sich alle gegenseitig unterstützen. Dann macht Teilen glücklich. Besitzloses Nutzen tritt an die Stelle nutzlosen Besitzens. Das ist das große Versprechen der Sharing Society. Schon im alten Griechenland wurde es diskutiert. Dabei standen sich zwei Glücksphilosophen gegenüber. Der Psychologe Detlef Fettchenhauer.
Die hedonistische sagt, Menschen sind dann glücklich und zufrieden, wenn sie, etwas verkürzt formuliert, Spaß haben, Dinge genießen können. Und nach Aristoteles ist ja der Mensch glücklich, dem es gelingt, in Übereinstimmung mit seinen inneren Werten und Tugenden zu leben. Und dort ist ein sehr robuster Befund, dass materialistische Menschen, das heißt solche, die sich selbst vor allen Dingen über den Besitz materieller Güter definieren, dass die eher unglücklich sind. Und solche Menschen, die sagen, es ist ihnen wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren, anderen Menschen zu helfen, etwas zu tun, was über sie selbst als Einzelwesen hinausweist, dass diese Menschen dann eben auch eine höhere Lebenszufriedenheit angeben.
Teilen macht tatsächlich glücklich. Doch in der Vergangenheit war das selten der Grund dafür, dass sich Menschen zusammenschlossen, um Ressourcen und Geräte gemeinsam zu nutzen. Heute ist das Sharing in der Regel eher Luxus. Früher war es meist bittere Notwendigkeit.
Zum Beispiel auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira. Vor über 500 Jahren haben sich dort Europas erste Genossenschaften gebildet, rund um den wichtigsten Rohstoff der Menschheit, das Wasser. Der Historiker Nelson Verissimo hat die Entstehungsgeschichte erforscht.
Madeira hat sehr viel Wasser, allerdings nicht dort, wo es gebraucht wird. Deshalb muss es aus den Bergen zu den Menschen und Feldern in der Nähe der Küste gebracht werden. Und dafür haben sich die Inselbewohner zusammengetan. Die Wasserkanäle, sogenannte Levadas, sind im 15. Jahrhundert entstanden. Der König hatte damals entschieden, dass Wasser niemals Privatbesitz, sondern ein Gemeinschaftsgut sein soll.
Über die Jahrhunderte ist das Netz der Levadas immer engmaschiger geworden. Heute überziehen 800 Kilometer Haupt- und über 3000 Kilometer Nebenkanäle die kleine Insel. Der Biologe Miguel Sequeira ist als Leiter der Forst- und Umweltbehörde für die Koordination des Gesamtsystems zuständig. An der Levada dos Pionais, einem großen Kanal am Rand der Hauptstadt Funchal, erklärt er, wie es funktioniert. Auf den kleinen Feldern, die von der Levada bewässert werden, wachsen tropische Pflanzen, Bananen, Avocados und Zuckerrohr. Dabei ist das Klima hier gar nicht tropisch.
We have more than 3000 millimeters rain, direct rain, and then we have a lot of water more coming from fog.
Wir haben über 3000 Milliliter Regen und dazu kommt noch das Wasser aus dem Nebel. Insgesamt sind es in den Bergen fast 10.000 Milliliter Niederschlag im Jahr. Gleichzeitig haben wir im Süden der Insel weniger als 500 Milliliter, ein Mittelmeerklima. Und wieso wachsen da tropische Pflanzen? Weil wir das Wasser aus den hochgelegenen kühlen in die niedrigen, warmen Ökosysteme befördern. Die Pflanzen denken, sie wären in den Tropen. Sie haben das nötige Wasser und die richtige Temperatur. Seit 600 Jahren überlisten wir so die Pflanzen.
Das genossenschaftlich organisierte Wasserverteilsystem funktioniert so gut, dass es alle Wirren der portugiesischen Geschichte überdauert hat. Über 250.000 Menschen leben heute auf der kleinen Atlantikinsel. Mehr als dreimal so viele wie auf der etwa gleich großen Ostseeinsel Rügen. Dazu kommen auf Madeira weit über 1 Million Touristen im Jahr. Ohne intelligentes Wassermanagement wäre das unmöglich.
Wenn man auf Madeira Wasser trinkt, kommt es aus einer Levada. Wenn man eine Banane isst, wurde sie mit Wasser aus einer Levada angebaut. Wenn man das Licht einschaltet, kommt der Strom aus einer Levada. Fast alles hängt hier von den Levadas ab. Es ist ein sehr cleveres Bewässerungssystem.
Und das basiert auf der Sharing-Idee. Niemand besitzt das System, alle können es nutzen. Besonders gut funktioniert so etwas, wenn die Zahl der Beteiligten überschaubar bleibt. Der britische Evolutionspsychologe Robin Dunbar hat dafür eine optimale Größe von 150 Individuen ausgemacht, die sogenannte Dunbar-Zahl. Und die gelte universell, erklärt der Forscher im Interview mit dem Guardian.
Within the primates, there is this general relationship that relates the size of the social group.
Alle Primaten weisen das gleiche Verhältnis zwischen der Größe ihrer sozialen Gruppe und der Größe ihres Gehirns auf. Und wir Menschen passen da rein, über alle Kulturen hinweg. Auch in der Geschichte taucht die Zahl 150 immer wieder auf. Aufzeichnungen aus dem 11. Jahrhundert nennen sie als durchschnittliche Dorfgröße. Im 18. Jahrhundert gibt es durch die Kirchenbücher sehr viel bessere Daten. Und wieder liegt die durchschnittliche Dorfgröße in ganz England bei 150.
In der Sharing-Szene ist die Dunbar-Zahl ein gängiger Orientierungsrahmen. Und auch die Wasserverbände auf Madeira haben eine derart überschaubare Größe. Man kennt sich persönlich und das schafft Vertrauen. Bis heute haben die Schotten, also die Trennwände, durch die Wasser aus den Levada stundenweise auf einzelne Felder geleitet wird, keine Schlösser.
Um das Wasser gab es immer Konflikte zwischen Nachbarn, zwischen Landbesitzern. Es war häufig der Fall. Früher gab es einen Levada-Richter, der über die Verteilung des Wassers entschied. Es war ein Mann aus dem Ort mit einem gewissen Prestige. Es konnte ein Bauer oder Arbeiter sein, aber er musste vor Ort eine gewisse Autorität genießen. Heute werden die meisten Levadas von einem öffentlichen Unternehmen im Staatsbesitz gemanagt. Die Levadeiros sorgen dann dafür, dass das Wasser entsprechend deren Vorgaben verteilt wird.
Ein Glücksversprechen ist mit dem ausgeklügelten Wassersharing auf Madeira nicht verbunden, wohl aber eine über die Jahrhunderte gewachsene Volkskultur. Musik, Tanz, Poesie. Nevadas spielen eine wichtige Rolle in Madeiras kulturellem Leben. Jetzt sollen sie zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden. Der Historiker Nelson Lerissimo hat den Antrag mitformuliert.
Die Levadas sind weit mehr als ein technisches System. Sie sind eine Tradition und eine immaterielle Kultur. Die findet sich im Wortschatz, in der Musik. Das gesamte Leben ist eng mit dem Wasser verbunden. Das ist nicht nur eine architektonische Struktur von Kanälen, sondern eine viel breitere Vision, in der sich auch das Leben früherer Zeiten widerspiegelt, in denen die Levadas entstanden.
In Madeira ist das Sharing bereits museumsreif geworden. In Südkorea wird die alte Idee als hochmodern propagiert. Doch egal, ob alt oder neu, Ost oder West, der Mensch scheint überall für das Teilen geschaffen zu sein, meint der Sozialpsychologe Detlef Fettchenhauer.
Menschen sind insofern eine sehr besondere Spezies, als wir eben sehr regelmäßig auch mit Fremden kooperieren, fremden Menschen vertrauen, was eigentlich keine andere Spezies tut. Menschen, die das Vertrauen anderer Menschen gewinnen, weil sie dieses Vertrauen eben auch verdient haben, sind tendenziell ja sogar erfolgreicher im Leben. Also ein Altruist hat nicht notwendigerweise Nachteile dadurch, sondern er hat vielleicht sogar Vorteile, weil er mehr Freunde hat, den netteren Ehepartner findet und so weiter und so weiter. Und insofern bauen diese kulturellen, technologischen Innovationen, wie jetzt etwa internetbasierte Sharing-Systeme, auf ein genetisches Dispositionssystem des Menschen, das ihm ermöglicht, in der Tat eben Ressourcen mit anderen Menschen zu teilen. Immer letztendlich vermittelt durch die Erwartung, wenn ich heute dir helfe, hoffe ich mal, dass du morgen mir hilfst.
Wissenschaftler sprechen auch vom Reziprozitätsprinzip.
Auf einer abstrakten Ebene kann man das weltweit beobachten, aber was man nun genau darunter versteht, das ist sehr kulturell geprägt. Also in Deutschland sagt man ja beispielsweise, beim Geld hört die Freundschaft auf. Aber wenn der Freund Liebeskummer hat, dann muss man ihm zuhören. Und also welche Ressourcen man da in welcher Art und Weise miteinander tauscht, das ist sehr kulturell geprägt. Aber dass man es tut, das kann man weltweit beobachten, denn da ohne sind menschliche Gesellschaften gar nicht vorstellbar.
In vielen Teilen Afrikas ist es das Schenken, das die Großfamilie zusammenhält. Wer Erfolg hat, teilt seinen Gewinn mit denen, die weniger Glück haben oder sich weniger angestrengt haben. Es ist wie in einem Chor. Harmonie entsteht erst im Zusammenspiel einzelner Stimmen. Ubuntu heißt das im südlichen Afrika. Niemand kann das Konzept so schön erklären wie der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu.
Man kann nicht für sich alleine Mensch sein. Zu Menschen werden wir erst durch Beziehungen. Ubuntu heißt, der Mensch ist Mensch durch andere Menschen.
Aber Ubuntu ist nicht nur Freude, es ist auch Verpflichtung. Johanna Meyer lehrt und erforscht Managementstrategien in verschiedenen Kulturen. Ihr Schwerpunkt ist die Sharing Economy. Wenn es um das traditionelle Schenken geht, warnt sie vor einem Missverständnis.
Das Teilen oder auch das Schenken ist ja wirklich sehr, sehr tief verankert in Kulturen, die wir zurzeit eben mit Entwicklungsländern in Verbindung bringen. Wobei wir oft unterschätzen das Wesen eines Schenkens. Das ist ja nicht ein Schenken aus altruistischen Motiven, sondern hat immer eine bestimmte Reziprozität zugrunde.
Schenken ist Pflicht und das beruht auf Gegenseitigkeit. Heute schenke ich dir, morgen schenkst du mir. Die spannende Frage, so Johanna Meyer, sei nun, ob dieses traditionelle Prinzip des Teilens mit den Sharing-Ideen des Internetzeitalters zusammenfindet.
Wir werden in Ländern wie Indien oder auch Afrika eine Dichotomie haben in der Sharing Economy. Einerseits diese alten Formen, die nach wie vor bestehen, weil sie eben auch in den kulturellen Wurzeln sind. Und obendrauf kommt nochmal diese Sharing Economy, die wahrscheinlich eher für eine Elite dann greifbar ist. Das ist ein Missing Link, das ist ganz klar. Und ich hoffe sehr, dass sich da auch wirklich Organisationen herausbilden, die diese Möglichkeiten sehen. You get the best.
Ein Sprung auf die andere Seite der Welt, ins kalifornische Silicon Valley. Es ist ein Paradies für Surfer, sowohl auf dem Meer als auch im World Wide Web. Hier wurde der moderne Begriff des Sharing erfunden. Das Internet ist immer dabei. Computerprogramme und Apps sind die Mittler zwischen Anbieter und Nutzer. Einer der Vorreiter war Couchsurfing, die Plattform zur Vermittlung von Übernachtungsplätzen zwischen Privatleuten.
Das ist keine Website, das ist eine Community.
Wo immer ich hinkomme, habe ich schon Freunde. Auch wenn ich sie noch nie getroffen habe.
Weit über 10 Millionen Nutzer haben sich inzwischen bei Couchsurfing registriert. Zahlen müssen sie dafür nicht. Auch die Übernachtungen selber sind umsonst. Es gilt das Reziprozitätsprinzip. Wer bei anderen kostenlos übernachten will, sollte ab und zu auch selber eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten. Kontrolliert wird das nicht. Und doch ist diese Form des Sharing mit einem hohen Maß an Kontrolle verbunden.
Beim Couchsurfing ist es so, dass der Gast den Gastgeber und umgekehrt der Gastgeber den Gast nach der ganzen Sache eben evaluiert. Und wenn man dann halt eben im Internet nachliest und feststellt, der hat schon bei 5 anderen Menschen geschlafen, die waren alle ganz begeistert, steigert das natürlich das Vertrauen, den dann auch zu sich in die Wohnung zu lassen. Wenn man liest, naja, der ist dann doch sehr unordentlich oder nicht sauber oder nervt oder was auch immer, dann kann man sich überlegen, ob man den wirklich in die Wohnung lässt. Also insofern ist es ganz interessant, dass diese Sharing-Systeme eigentlich auch mit einem enorm hohen Maß an sozialer Kontrolle verbunden sind. Denn wenn sie sich quasi einmal mit jemandem gestritten haben und der evaluiert sich schlecht, bleibt das ja bis in alle Ewigkeit in ihrem Rekord stehen.
Hohe soziale Kontrolle durch technische Bewertungssysteme, das ist die Grundlage der meisten internetbasierten Sharing-Angebote kalifornischer Machart. Eines der größten ist die kommerzielle Weiterentwicklung der Couchsurfing-Idee Airbnb. Auch diese Sharing-Plattform bringt Reisende und Gastgeber zusammen, allerdings gegen Bezahlung. Der reine Übernachtungspreis liegt meist deutlich unter dem einer Hotelbuchung. Zusätzlich nimmt Airbnb eine Vermittlungsgebühr. Das Geschäft boomt. 2 Millionen Angebote stehen inzwischen zur Auswahl. Der Marktwert des Unternehmens wird auf über 20 Milliarden Dollar geschätzt.
Brian Chesky ist einer der 3 Gründer von Airbnb. Ihm ist klar, dass sein Geschäftsmodell darauf basiert, dass Käufer und Verkäufer im Internet auf ganz neue Art miteinander in Kontakt treten. Datenschutz, so wie wir ihn in Deutschland verstehen und wünschen, verträgt sich damit nicht. Wer nicht bereit sei, den Sharing-Unternehmen seine persönlichen Daten im Internet zur Verfügung zu stellen, werde eben die Folgen tragen müssen.
Früher war man ein anonymer Käufer und das Geschäft hatte einen Ruf. Jetzt hat plötzlich der Käufer oder Nutzer einen Ruf. Das verändert alles. Die Sharing-Economy ist nicht mehr anonym. Man kann zwar immer noch selber entscheiden, wie privat oder öffentlich man sein will, aber je mehr man bereit ist, seine Reputation öffentlich zu machen, desto mehr Möglichkeiten bekommt man. Man kann sich dafür entscheiden, offline zu bleiben und kommt auch so durchs Leben. Aber nur wenige Menschen werden einen kennen und man wird nur zu wenigen Dingen Zugang finden. Ich halte das für einen fairen Deal.
Gesellschaftliche Teilhabe gegen Aufgabe der Anonymität. Offenbar akzeptieren viele Menschen diesen Tausch. Und zwar weltweit. Airbnb meldet über 60 Millionen Übernachtungsgäste in 190 Ländern. Sie alle vertrauen auf die Seriosität der im Internet dargestellten Zimmerangebote. Und die Gastgeber vertrauen darauf, dass sie sich über die Plattform keine Rabauken ins Haus holen. Dass das weitgehend reibungslos funktioniert, ist erstaunlich. Denn der Grad des Vertrauens gegenüber Fremden sei besonders stark kulturell geprägt, sagt der Psychologe Detlef Fettchenhauer.
In Südeuropa ist es so, dass man vor allen Dingen denjenigen vertraut, die man kennt, der eigenen Familie, dem eigenen Freundeskreis oder zumindest, dass jemand einen Menschen gut kennt, mit dem man befreundet oder mit dem man verwandt ist. Innerhalb dieses geschlossenen Kreises gibt es sehr viel Vertrauen, auch sehr viel Kooperation, sehr viel Teilen von Ressourcen. Außerhalb dieses geschlossenen Kreises hingegen dann so gut wie gar nicht. Fremden Menschen zu vertrauen, passiert dort sehr selten. Und das hat auch damit zu tun, dass man fremden Menschen gegenüber nicht vertrauenswürdig ist. Also diese Idee der nordwesteuropäischen protestantischen Länder, dass es so eine allgemeine abstrakte Moral ist, an der man sich zu orientieren hat, die ist halt in vielen Ländern dieser Welt sehr viel weniger ausgeprägt.
Es gibt zu dieser Frage ein einfaches Experiment, das weltweit schon seit Jahrzehnten immer wieder durchgeführt wird. Testpersonen verlieren an öffentlichen Orten absichtlich 20 Portemonnaies. Sie enthalten eine Karte mit der Adresse des Besitzers sowie 20 Dollar, umgerechnet in die jeweilige Landeswährung.
Und dann kann man einfach gucken, wie viel von den Portemonnaies werden zurückgeschickt. Und in Südeuropa sind es eher wenige, während etwa in den skandinavischen Ländern bis zu 100%, also 20 von 20 Portemonnaies, wirklich zurückgeschickt werden. Ein dänischer Kollege sagte mir mal, dass sie die Studie dort replizieren wollten. Und das war teilweise schon deshalb kaum möglich, weil wenn sie auf dem Bahnhof oder auf dem Flughafen dann so tun, als würden sie das Portemonnaie verlieren. Kaum haben sie das gemacht, ist jemand hinter ihnen hergerannt und gesagt, Entschuldigung, Sie haben ja gerade Ihr Portemonnaie verloren. Und es gibt andere Länder, wo man sagen würde, ja, schön doof, wenn dieser Mensch da sein Geld verliert. Behalte ich es doch. Ich kenne den nicht. Was habe ich mit dem zu tun?
You're watching a home burglary in action.
Was Sie hier sehen, ist ein Diebstahl, aber ganz ohne Einbruch. Diese Frau hat die Wohnung von ihrem Eigentümer auf Airbnb gemietet.
$35,000 waren all die Dinge wert, die hinterher in der Wohnung fehlten. Mehrere Fälle dieser Art hat der amerikanische Fernsehsender ABC News zusammengetragen. Leergeräumte oder verwüstete Wohnungen, Mietnomaden, Betrug. Airbnb bietet eine Versicherung gegen derartige Schäden. Trotzdem ist die Enttäuschung groß, wenn es einen trifft. Ähnlich geht es geprellten eBay-Käufern, die etwas ersteigert und bezahlt haben, es dann aber nie bekommen. Doch ausgerechnet diese latente Gefahr mache das Teilen zusätzlich attraktiv, meint der Sozialpsychologe Detlef Hettchenhauer.
Das gehört eben zum Vertrauen dazu. Vertrauen kann immer auch enttäuscht werden. Aber meine eigenen Forschungen zeigen auch, das ist auch ein Kitzel sozusagen des Vertrauens. Also man macht sich ja verletzlich, man geht in eine Vorleistung. Aber wenn das Vertrauen dann belohnt wird, ist es ja umso schöner. Das ist, glaube ich, auch ein Reiz dieser Sharing Economy, dass man halt eben wirklich versucht, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen und dann das schöne Erleben hat, es funktioniert, auch mit wildfremden Menschen funktioniert es.